On Off Stage, der Musical-Podcast mit Greta und Charlene.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge On Off Stage, dem Musical-Podcast. Der eine Teil bin ich, Charlene, und der andere Teil
bin ich, Greta. Grüße, guten Morgen.
Guten Morgen, wir haben uns mal wieder versammelt an einem Sonntag vor 10 Uhr. Um eine kleine Podcast-Folge für euch aufzunehmen.
Ich sag mal so, ne, immerhin nicht um 8 oder so. Ich glaube, wir hatten auch schon Tage, wo wir uns um 8 getroffen haben. Und das...
Ja.
Nee. Nee. Lass das bitte mal nicht mehr machen, wenn es irgendwie geht.
Ja, es wird wohl Zeiten geben, wo es nicht vermeidbar ist, aber ja. So um 10 finde ich schon legitim. 9:30
Uhr. Ja. Gut.
Wir haben einiges für euch vorbereitet.
Yes.
Ich hätte ein, zwei Sachen für den Musical-Bass und deswegen würde ich sagen, starten wir erstmal mit unserer News-Section, oder?
Ja.
Musical-Bass.
Was hast du, Charlene? Abgesehen von dem Offensichtlichen.
Zum einen waren die Olivier Awards in London, also die britischen Tony Awards sozusagen. Ich kann dazu gar nicht so viel sagen zu den Nominierten und wer am Ende gewonnen hat. Ich habe es mir einfach nicht angeguckt, weil, ja. Aber was ich mir natürlich angeschaut habe, war die Performance von Hadestown. Obviously. Ja. Und ich muss sagen, ich habe dir dann auch geschrieben, also ich hatte immer so ein paar Clips auf TikTok und so und dachte mir so, ja, ist gut. Und dann habe ich es mir im Ganzen angeschaut und dann habe ich dir geschrieben, weil ich war so, also... Wie kann man das nicht lieben?
Also ich hab's auch gesehen. Und es war schon gut. Also
ja.
Es hat schon Spaß gemacht zu gucken. Und ich finde auch die Akzente, die Darstellenden haben, finde ich irgendwie, ich weiß nicht, also Orpheus, ich weiß nicht, wo der herkommt, aber irgendwie irisch ist da, schottisch oder sowas, ist ja, das ist ja wirklich einfach nur sweet, ne? Da dachte ich mir so, ach, das ist so ein, ich weiß gar nicht, was es ist, aber ja, es war einfach süß.
Fand ich auch. Ich finde, die beiden funktionieren gut zusammen.
Ja.
Orpheus und Eurydice, die finde ich irgendwie, die haben eine Stimmung zusammen. Und also Hadestown war ja sowieso schon immer ein sehr diverser Cast. Vor allem, was eben ethische Hintergründe angeht. Und wir haben ja schon gesagt, dass jetzt in der Londoner Version die eine Fate von einer Transfrau gespielt wird. Und was ich jetzt noch gesehen habe, ist, dass im Supporting Cast zum Beispiel eine Frau dabei ist, der Unterarm fehlt.
Ja, also das habe ich auch gesehen.
Ja. Auch so, dass Personen mit Behinderungen dargestellt werden und gezeigt werden, wo ich mir so denke, ja. Mann.
Mir ist es auch aufgefallen und ich dachte so, ist das so? Und dann habe ich wirklich auf sie geachtet und dachte so, ja, Mann. Also einfach Leute mit Handicap, mit Einschränkungen. Ja. So, sagt man das so?
Ja, ich glaube schon.
Ja. Aber... Das war, fand ich auch cool zu sehen.
Ja, und deswegen wollte ich es einfach nochmal kurz erwähnen, weil A, man kann nicht genug über Hadestown reden. Und B, war es einfach ein guter Auftritt.
Übrigens heute meine Hadestown Socken an.
Oh mein Gott.
Ja.
Das ist so toll.
Ja, ich mag die auch. Leider wird es jetzt, also zum einen schön, dass es wärmer wird. Zum anderen, leider wird es jetzt wärmer, weil dann kann ich die nicht mehr so oft anziehen, weil das sind ja so hohe Socken. Aber bei jeder Gelegenheit, sobald es kälter wird, werde ich die tendenziell hier in dieser Wohnung tragen. Olivier Awards, ist mir gerade so eingefallen, die Nominierten für die Tony Awards sind auch bekannt gegeben worden.
Stimmt.
Habe ich aber auch noch nicht angeguckt. Ich habe es nur gesehen und dachte so, okay, ich weiß das. Nee, weiß ich überhaupt was dazu? Oder habe ich es schon wieder vergessen? Ich glaube, ich habe es schon wieder vergessen. Ich muss noch mal drüber gucken, aber wir können ja das Video einfach noch mal teilen. Also die Tony Awards haben so ein...
Ja.
Clip dazu gepostet. Genau.
Ja. Lass uns doch gerne einfach gleich am Broadway bleiben mit den Tony Awards. Was auch angekündigt wurde, war eine neue Aufführung von Romeo und Julia mit Kit Connor aus Heartstopper und Rachel Ziegler aus West Side Story in den Hauptrollen. Und, also was ich erstmal irgendwie cool finde, und die Musik ist von Jack Antonoff. Und wem der jetzt nichts sagt, keine Sorge, Leute, ihr braucht einfach nur das Radio anschalten. Und jeder Taylor Swift-Song der letzten 6 Jahre ist von ihm produziert. Und das finde ich irgendwie eine sehr spannende Kombination auf vielen Arten und Weisen. Ebenen. Kann ich ja gleich nochmal, also können wir gleich nochmal ein bisschen kurz drüber reden, aber was mir aufgefallen ist, irgendwie, weiß ich nicht, was gerade los ist, aber es gibt sehr viele Dinge gerade doppelt, also im Sinne von, wir haben jetzt einmal Romeo und Julia am Broadway, dann gibt es ja das Romeo und Julia Stück mit Tom Holland, was jetzt am West End kommt, dann haben wir The Great, ja, and Juliet sowieso, ja. Und dann haben wir nochmal am Broadway jetzt auch The Great Gatsby mit Jeremy Jordan und Eva Noblezades. Und dann gibt es jetzt aber auch noch Gatsby mit Isaac Powell und Solea Pfeiffer. Was auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es off-Broadway oder am Broadway läuft, aber was auch ein Musical über Gatsby ist.
Hm.
Wo ich mir so denke, sind da gerade die Rechte frei geworden? Oder warum gibt es jetzt auf einmal zwei Gatsby-Stücke, zwei irgendwie große Romeo- und Julia-Stücke? Ich meine, das eine ist mit Musik, das andere ist ohne. Das eine ist am Broadway, das andere am West End so.
Hm.
Aber ist schon irgendwie auffällig.
Spannend auf jeden Fall.
Ja.
Zu dem Great Gatsby, also erstens nur kurz, ich glaube, sie heißt Eva Noblezada und nicht das.
Ah,
also oh. Nur falls, ja. Nee, weil wir immer so sagen, Slade's Town, und dann kriegen wir nicht mal den Namen hin, wäre vielleicht ein bisschen unangenehm. Zu The Great Gatsby kommt irgendwie, ich glaube, im Juni am 20. oder 22. glaube ich, das Cast Recording. Da bin ich ja auch sehr gespannt drauf. Das habe ich letztens, also gestern wahrscheinlich, auf TikTok gesehen irgendwo, weil da halt auch richtig viele drauf spekuliert haben, dass die ein Cast Recording rausbringen, und das kommt wohl im Juni irgendwann. Genau.
Da habe ich ja auch nur Gutes drüber gehört. Das soll ja sehr gut sein.
Ja. Ich finde ja auch den Look davon einfach schon grandios. Mehr habe ich ja per se noch gar nicht.
Ja,
aber ich finde es einfach, ich finde, es sieht einfach toll aus.
Ja.
Und Jeremy Jordan
schon schön.
Ist nie verkehrt. Grundsätzlich erstmal. Eva Noblezada ist auch nie verkehrt. Grundsätzlich erstmal. Nee. Also. Ja, dann spielt ja noch die eine.
Sleeting.
Ja, die eine von Six spielt da, glaube ich, auch noch mit.
Ja, Sam Pauli.
Genau.
Ist sie so?
Ja, ich glaube schon. Ja, genau.
Um nochmal auf Romeo und Julia zurückzukommen, oder Romeo und Juliet. ich finde es, also weiß ich, ich hatte letztens erst die Konversation mit jemandem, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar gestern mit meiner Arbeitskollegin, dass ja jetzt immer so TV-Stars dafür gecastet werden.
Heißt es nicht dieses Star-Casting oder sowas? Gibt es auch einen Namen dafür, glaube ich. Wie wenn Jordan Fischer gecastet wird. Dann ist es so ein Celebrity-Casting, glaube ich. Also es gibt dafür einen Begriff, mir fällt der gerade nicht ein, aber
ich finde es immer so ein bisschen, also, schwierig, das zu sagen, weil auf der einen, also A, sind es meistens Leute, die es wirklich können. Also Jordan Fischer, den kannst du ja wirklich überall reinstecken. Der macht das auch wirklich gut. Wir hatten ja jetzt Lola Thang, die bei The Summer I Turned Pretty die Hauptrolle spielt, die Eurydice gespielt hat. Und ich verstehe, dass man so sagt, ja, die machen das nur, damit halt Leute kommen. Aber ist doch geil, wenn so Fans von denen in die Show gehen, weil sie Fans von denen sind, und dann halt aber auf einmal einen Berührungspunkt mit Theater oder sowas bekommen, was sie vielleicht vorher nicht hatten.
Ja.
Und deswegen finde ich das immer schwierig, wenn man das so abwertet, so nach dem Motto, ja, die haben ja die Rolle nur bekommen, weil sie irgendwie im TV erfolgreich sind, wo ich mir so denke, nee, also sowohl Rachel Ziegler als auch Kit Connor können unfassbar gut singen und spielen, und von daher finde ich es absolut gerechtfertigt.
Ja, also ich finde dieses Celebrity-Casting, ich finde es, oder ich weiß wie gesagt nicht, wie es heißt, ich finde es auch nicht schlecht, weil, aber auch, also nur in Anführungszeichen, weil ich jetzt noch nie eins gesehen habe, was schlecht war. Also es war, ich habe jetzt von keinem gehört, wo man halt danach sagen könnte, dass die Person nur gecastet wurde, weil sie berühmt war, weißt du? Deswegen
doch,
bin ich.
Also ja.
Welches denn?
Ja, warte, lass mich das ganz kurz. Ich weiß seinen Namen gerade nicht, weil es eigentlich so egal ist.
Ah, doch, in Anastasia. Cody Simpson.
Wobei, den fand ich gar nicht schlecht.
Der war auch in Ordnung, aber der war nicht so gut wie Jordan Fischer, fand ich.
Ja.
Das war Jordan das eine Fischer? Mal, wo ich mir dachte.
Ich weiß wieder, wen ich meine. Cameron Dallas in Mean Girls. Wo.
Ja, ja. Ja.
Weißt du? Wo er dann Aaron's Songs, also er hat ja keine Songs, aber die Parts, die er mitgesungen hat, einfach rausgestrichen wurden. Oder einfach wirklich legit nur da war, um hot auszusehen. und der holt mich nicht mal ab mit seinem.
Ja. Gut, so. Ja, ich revidiere meine Aussage von vorher. Ja, sehe ich, verstehe ich. Habe ich jetzt doch ein Beispiel. Ja, dagegen war ja. Cody Simpson wirklich gut, weil Cody Simpson ja auch singen konnte.
Ja,
aber ich also, wenn es halt sowas ist. Nee. Wenn es halt sowas ist, dann denke ich mir halt so, finde ich unnötig. Also, weil da kann man dann sagen, der ist nur gecastet worden, um was auch immer zu machen da. Ja. Aber so grundsätzlich, aber also Jordan Fischer oder Lola, nee, doch, wie hieß sie? Lola.
Ja.
Oder jetzt auch Rachel Ziegler kann ja auch alles. Also hat sie ja mehrmals bewiesen. Kit ja. Connor kenne ich jetzt nicht, habe Heartstopper nicht gesehen, Schande auf mein Haupt, aber es interessiert mich ja, auch ehrlich gesagt nicht. Ja, aber ich denke mal, die werden es schon gut machen. So, und ich meine, Rachel Ziegler hat ja per se eigentlich schon mal Julia gespielt.
Ja, quasi schon.
Quasi, also sie kennt die Rolle, ja.
Und was ich auch gut finde, ist, dass, also ich glaube, er ist 20 und sie ist 21 oder 22. Das heißt, die sind noch verhältnismäßig nah dran in den tatsächlichen Altern der Figuren. Also ist schon weit weg. Die sind auch 13 und 14, glaube ich, oder so.
Nee, Romeo ist älter. Julia ist 13 oder 14 und Romeo ist, glaube ich, 17. Oder 18 sogar schon. Also nee, ich glaube, es ist noch, warte mal, ich glaube, er ist 17. Also so gerade an der Grenze von, ne? Mhm. Aber, ja.
Aber wir haben schon deutlich ältere Castings auch gesehen. Und als ich so die Bilder, also die Promo-Bilder gesehen habe, irgendwie haben die es geschafft. Ich habe das Bild von Kit Connor so gesehen und dachte mir so, also der ist ja noch nicht so alt, aber da sah er schon wieder irgendwie sehr jung aus. Also die haben das irgendwie hingekriegt, dass die zumindest jung wirken und so ein bisschen nah dran sind an den Rollen. Und das finde ich gut. Und ich glaube, also ich habe hohe Hoffnung in die Musik, weil scheinbar wird ja was Neues geschrieben. Es ist ja noch nicht so richtig ganz klar, wie das ist. Also ob das jetzt, es wird immer nur als Play, glaube ich, bezeichnet, aber dann auf der anderen Seite gibt es halt Musik. Also vielleicht ist es ein Play mit Musik oder es wird ein Art Musical, ich weiß es nicht. Aber ja, ich finde es einfach eine starke Kombination. Und da freuen wir uns drauf. Ich bin gespannt, was da raus wird.
Ja.
Gut, wollen wir zu unserem einem unserer Lieblingsthemen kommen?
Epic?
Ja.
Ich habe ganz kurz vorher noch ein Milan von Wardenburg spielt.
Ach ja.
Also einfach, was ich gerne mal wieder, weil wir die ganze Zeit, also viel über so Broadway und so geredet haben, habe ich das Gefühl, in letzter Zeit. Und nicht deutsch. Oder deutschsprachiger Raum oder
Niederländischer
Raum, I guess. Milan van Wardenburg, der gerade in London am West End Les Miserables spielt, was erstmal schon mal
insane ist.
Ja. Also, ich würde sagen, hat er ein Live-Goal auf jeden Fall abgehakt. Kommt wieder 2025, also wieder, nicht hierher, aber nach in die Niederlande. Und hat da direkt den nächsten Gig gebucht. Und zwar den Tod in Elisabeth, wo ich mir denke, Milan, also, geht's dir gut? Erstens, im positivsten Sinne ever, weil, alter Verwalter,
bei der dir räumt läuft's ja gerade richtig. Nach dem anderen ab.
Ja. So, das wollte ich einfach nur kurz als, also, ja.
Ja, dann lass uns doch ganz kurz über diese Elisabeth-Dings reden, weil ich habe, also erstmal spielt auch Pia Daus, die allererste Elisabeth gespielt hat, spielt wieder mit. Ich dachte ja wenigstens, dass sie irgendwie die
Mutter?
Königsmutter spielt. Ja. Aber sie spielt die alte Elisabeth, also es wird zwei Elisabeths geben. Und ich habe mich gefragt, das weiß ich nicht tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es weißt, sonst stellen wir es einfach in den Raum, gab es schon mal eine niederländische Produktion oder ist es jetzt neu?
Weiß ich auch nicht.
Aber dann lass es mich schnell googeln. Weil ich dachte mir, das wäre ja krass, wenn die das jetzt sogar noch extra übersetzen.
Aber ich meine, es ist ja gut.
Ja. Ja, gab's schon.
Okay, weil Milan hat auch nicht dazu geschrieben, dass es irgendwie die Uraufführung oder sowas ist. Ich find's ja einfach geil, dass also mein Highlight war ja, dass der Tod The Dode heißt.
Ja.
Das finde ich einfach ein bisschen lustig, aber also weil The Dode ist so, könnte auch ein bisschen schlechtes Sächsisch sein.
Ich wollte gerade sagen, das ist tiefes Sachsen einfach.
Ja, das ist also einfach auch, naja, aber ich will gar nicht die Sprache schäden, sondern es ist einfach, fand ich ein bisschen, ich find's auch eigentlich süß, The Dode. So. Oh nein, da kommt The Dode.
Scheiße. Und ich find's cool, dass die halt keine, also wir bekommen ja diese Konzertana-Aufführung, aber die bekommen ja ein richtiges Stück.
Ja.
Was irgendwie geil ist. Ja.
Ja, gut. Jetzt können wir zu Epic kommen.
Gern.
Die neue Saga kam raus am Freitag.
26.
Ja, ja, am Freitag. Also vorgestern. Und das ist die Unterwelt, also die Underworld-Saga. Und ich muss sagen, das ist, also nicht, dass die Ocean-Saga und die Cersei-Saga schlecht waren, aber die Unterwelt-Saga hat mich beim ersten Hören direkt bekommen.
Echt? Krass,
also ja, ich fand's richtig, richtig, richtig gut. So.
Oha.
Ich habe das, glaube ich, auch, das lief bei mir gestern und vorgestern auf Dauerschleife. Also ich bin, ja. Ich habe gefühlt nichts anderes gehört, außer dann gestern auf der Autofahrt nach Dresden, weil obviously will ich Jenny nicht die ganze Zeit damit foltern, immer nur die gleichen drei Lieder zu hören, aber mich selber, du, mich stört's nicht.
Also man kann es ja ganz kurz mal einordnen. Die neue Saga von Epic ist raus. Es sind drei Songs.
Habe ich doch gerade gesagt, hä?
Ja, ich dachte, wir erklären noch mal kurz, was Epic ist, weil mir letztens...
Wir reden seit drei Folgen gefühlt jedes Mal über Epic. Wir müssen nicht jedes Mal erklären, was Epic ist. Wer es nicht...
Aber haben wir das jemals erklärt?
Ja. Ich bin mir sehr sicher, dass wir erklärt haben, was Epic ist. Wer das bis jetzt nicht weiß, sorry, dann bitte geht noch mal ein paar Folgen zurück. Da haben wir es tendenziell auch noch mal besprochen.
Gut, dann erkläre ich es nicht noch mal.
Ich glaube, wir haben es sogar in der ersten Folge dieses Jahr besprochen, weil da nämlich die letzte, die
Ocean-Saga
rauskam. Und wir da noch mal erklärt haben, was Epic überhaupt ist, würde ich mich jetzt aus dem Fenster lehnen.
Na gut, dann vertraue ich dir darauf.
Ja, wenn nicht, schreibt mir gerne wütend auf Instagram. Greta, das stimmt nicht. Dann sage ich, okay, sorry. Dann erklären wir es nächste Folge nochmal. Machen wir unsere Jubiläumsfolge lieber Epic. Ist auch nicht schlimm.
Fände ich auch gerechtfertigt einfach.
Ja.
Gut, dann erkläre ich es nicht, sondern sage einfach meine Gedanken dazu. Also mittlerweile bin ich ja, also finde ich die Ocean-Saga und die Cersei-Saga richtig gut. Mit der brauchte ich beide ein bisschen, um warm zu werden. Die finde ich mittlerweile fantastisch. Und ich glaube, dass es mit der Underworld-Saga auch so sein wird. Ich habe das gestern schon versucht, in einer Nachricht an eine Freundin zu formulieren. Ich finde halt, also, es ist ja die Hälfte. Und ich finde, man merkt ein bisschen, dass es so das Ende vom ersten Akt sein könnte. Weil ganz, ganz viele Motive einfach ja wiederkommen.
Mhm.
Und nochmal so zusammengefasst werden. Was ich ein bisschen random fand, war, dass da auf einmal die Mutter da ist.
Oh, ja. Nee.
Danke.
Die Mutter hätte es für mich auch nicht gebraucht. Ich habe auch das Gefühl, das ist einfach nur da, um nochmal zu erklären, warum er am Ende sich dazu entscheidet, das Monster zu werden.
Ja, ja. Weil, also, die Eltern wurden, also klar, die sind tot, aber die wurden vorher mit keiner Silbe genannt, dass man dazu noch irgendwie eine Connection hat.
Ja.
Eine emotionale. Und dann taucht die Mutter so auf. Und ich denke mir so, das hätte vielleicht auch irgendwie, vielleicht jetzt so sein Wunschdenken, seine Sehnsucht nach Penelope oder so auch sein können. Und dann hätte er mit Penelope in seinen Gedanken gesprochen oder so.
Ja.
Aber diese Mutter war so random.
Ich fand es auch nicht gut. Also,
nee.
Ich finde es einfach nur nervig. Ich skippe auch jedes Mal. Ich höre das Lied bis zu dem Punkt, wo die Mutter kommt und dann skippe ich weiter zum nächsten. Weil ich einfach mir so denke, nö, ich will nicht dieses I'm waiting. Da denke ich mir so, ja. Und dann, I will always love you oder sowas. Oder was sie da noch singt, wo ich mir denke, ja, du bist seine Mutter. Das wäre schon irgendwie cool. Jetzt, also, Minimalanforderung vielleicht an, nee, will ich jetzt nicht sagen, aber so irgendwie so ein bisschen flach, finde ich.
Ja, das, ja, reicht mich auch jedes Mal raus. Aber ansonsten natürlich Monster, großartiger Song. Ich würde jetzt einfach schon mal sagen, dass ich den auf jeden Fall auf die Playlist packe.
Oh.
Hast du das nicht gedacht?
Nee. Nee.
Welchen hättest du denn genommen?
Na, No Longer You.
Wirklich jetzt?
Ja, ich finde den richtig stark.
Okay, krass.
Gut, kurze Einordnung dafür. Shelly und ich haben vorhin schon kurz drüber gequatscht, welchen Song wir auf die Playlist packen. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir uns darum streiten müssen, wer welchen Song draufpacken kann. Jetzt im Nachhinein, denke ich mir, hätten wir auch einfach zwei Songs aus Epic nehmen können. Aber ich war ja noch in Dresden gestern. Das heißt, ich nehme natürlich was aus Grimm. Aber so, ne? Gut.
Dazu später mehr.
Dazu später mehr. Aber krass, dass wir, also, wow.
Hm. Ja, ich glaube, weil das ist ja der Song, der so die ganze Zeit schon auf TikTok kursiert ist. Wo sich alle sehr drauf gefreut haben. Weil dieser Song... Monster. Du guckst so irritiert. Das ist schon der, ne?
Ich hab den nicht auf TikTok kursieren haben. Also.
Okay, ich glaube, das ist der. Der war nämlich, den hat Roche schon irgendwie vor gefühlt einem Jahr gedroppt. zwischendurch kam halt noch die Ocean und die Cersei-Sage und alle waren so, ja, wann kommt denn jetzt dieser Song? Und deswegen haben alle sehr darauf hingefiebert und jetzt ist er endlich da.
Hey, bei mir ist es dieser Get in the Water Song.
Der auch.
Das ist der, auf den ich die ganze Zeit warte, wo ich mir denke, wann? Also.
Der auch, aber ich glaube auch dieser Monster-Song. Das habe ich letztens erst wieder gesehen.
Okay, hat bei mir nicht stattgefunden, aber gut.
Okay.
Deswegen bin ich aber vielleicht bei dem anderen auch. Also, dieser No Longer You-Song ist ja der von dem Propheten. Also, Orpheus oder whoever da unten mit rumschwirrt. Und ich finde den, ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde den richtig, richtig gut. Ich finde, ich mag den Vibe davon. Das ist so ein bisschen so ein Foreshadowing, gruselig, whatever ist. Und ich finde auch das, was in dem Song quasi verhandelt wird, richtig. Also ich dachte so, wenn du ein Lied machst, ne, über einen Propheten in der Unterwelt, hast du tendenziell ziemlich große Schuhe zu füllen, weil es gibt ja Hadestown, Slaytown, so, ne? Ja. Und da dachte ich kurz, ist mutig an der Stelle und mal gucken, wie das wird. Aber ich finde, für mich ist es auf jeden Fall ein gutes Resultat geworden. Das war ein ganz
Ich muss nochmal ganz kurz reinhören. Ja, der ist auch gut.
Ja. Ich finde, es ist ein bisschen random, dass Odysseus irgendwann so sehr wütend wird. Also wird das erste Mal so einen richtigen Ausraster, wo er von dem Propheten gesagt bekommt, dass der seine Frau sieht, oder eine Frau, eine Ehefrau mit einem Mann, der einen anderen Mann haunting, also jagt, der eine Spur von Leichen hinter sich hat. Und er so ist so, huh. Und da dachte ich mir kurz so, wow, okay, also irgendwie hätte man das vielleicht ein bisschen besser aufbauen können. So von, weil es kommt so auf einmal, ist ja so sehr wütend. Aber ansonsten finde ich den wirklich sehr gut. Und diesen The Underworld. Wie gesagt, bis zu dem Punkt, wo die Mutter auftaucht, finde ich den auch gut. Und bei Monster finde ich es einfach cool, dass die ganzen, dass sie nochmal aufzählen, wen er alles schon getroffen hat. Also, die auch Unrecht getan haben im Endeffekt. Ja. Und was mir nicht klar war so richtig, aus der Troja-Saga, ist, dass er das Kind von der Mauer hat fallen lassen.
Ah, mir auch nicht.
Also, und dass singt er das aber,
getötet hat.
Ja, und das aber singt er aber in dem Monster-Song. Singt er, wenn er nochmal ein Kind von der Mauer fallen lassen müsste, würde er es machen, damit sie überleben. Wo ich mir denke, oder ich habe es falsch verstanden. Oder ist es im Sinne von, wenn ihr mir das nochmal auftragen würdet, würde ich es diesmal machen. Aber ich glaube, es ist anders. Ich glaube, es ist das Erste, was ich gesagt habe. Muss ich nochmal nachhören. Aber es also quasi die Frage, die sich mir nicht gestellt hat, aber irgendwie schon, also die mir nicht bewusst war, dass ich sie habe, ist geklärt worden in dem Lied.
Sehr gut.
Fand ich spannend. Fand ich auf jeden Fall einen Erfolg. Ja.
Das ist ein Full-Circle-Moment, würde ich sagen.
Ja, ein Vollkreis-Moment.
Richtig. Ein Vollkreis-Moment. Ja.
Noch was, warte. Oh mein Gott, welches Lied war das? Ich habe letztens, weil Vollkreis-Moment komme ich gerade drauf, Trash-TV geguckt. Sorry für den Einschub, es ist richtig random jetzt. Ich habe Trash-TV geguckt und zwar Prominent getrennt.
Welche Folge?
Die letzte, die rausgekommen ist.
Die 4? Ah, die habe ich noch nicht gesehen.
Und ich glaube, du kannst es ja mal bestätigen, ich bin mir sehr sicher, dass da auf jeden Fall ein Musical-Zwang im Hintergrund war und ich glaube, es war aus dem neuen Mean Girls-Film.
Was?
Guck mal bitte die Folge, guck nochmal nach, ja, weil ich will sie nicht nochmal gucken, so versessen bin ich dann auch nicht. Guck bitte die Folge nochmal nach und nächste Folge oder schreib mir dann kurz, wenn du den Song hörst, weil ich glaube, ich saß so da und war so, seit wann wagt sich RTL Plus oder RTL denn in die Musical-Welt vor und warum?
Aber das ist doch, uns ist doch schon mehrmals aufgefallen, das war nicht das erste Mal.
Ja, aber der neue Mean Girls Film ist schon irgendwie eine ganz schöne Nische, also.
Wer weiß, welche Praktikantin da gerade da war.
Ja, das fand ich, das war auch ein Vollkreismoment. Da dachte ich kurz so, wow, Prominent getrennt und Musical ist keine Verbindung, die ich gesehen habe. Auch keine, die ich gebraucht habe, aber eine, die existiert. Gut, zurück zu Epic. Bin ich nur gerade aufgekommen, wollte ich noch kurz loswerden. ja, also ich find's richtig gut. Mich hat's abgeholt.
Ich also ich bin optimistisch, dass es mich auch noch kriegt.
Ja, mich hat die Ocean Saga ja auch noch bekommen, obwohl ich am Anfang, also ich weiß noch, als ich...
Du warst ja gar nicht dabei.
Nee, ich war nicht dabei. Ich dachte mir so, ja. Ach du Scheiße, was ist das denn? Aber mittlerweile höre ich die auch gerne. Wobei ich die anderen Sagen trotzdem ein Ticken besser finde. Also ich glaube, die Ocean Saga ist mein least favorite.
Also allein für Ruthlessness ist es wirklich eine gute Saga. Also dieser Song, ich höre den immer mal wieder, so einmal pro Tag vielleicht und dann immer schön auf laut.
Ja.
Und der kommt jedes Mal wieder gut. Also allein für diesen Beatdrop am Anfang finde ich, der macht einfach Spaß.
Ja. Na gut, okay.
Musical Buzz.
Kurze Unterbrechung an der Stelle. Hi, hier ist Greta. Ich habe voll vercheckt, dass wir ja ein extra Intro für Ellie haben. Das heißt, wir skippen jetzt meine Ankündigung von Theatertönen und springen einfach direkt in Ellies Außenreporterinnenbericht. Have fun!
Das ist die Mobilbox von Ellie, eure allerliebste Außenreporterin, wenn es um Musicals geht. Wahrscheinlich bin ich schon wieder auf dem Weg zur nächsten Bühne. Hinterlasst mir einfach eine Nachricht und ich melde mich. Wie wäre es in der Zwischenzeit mit meinem neuesten Bericht? Alles klarchen, meine Bärchen. Wir hören uns.
Also, wir machen die Theatertöne auf. Und haben eine Sprachnachricht von unserer Außenreporterin Ellie, die außenreportermäßig unterwegs war. Für uns. Also nicht für uns, aber uns netterweise davon eine Sprachnachricht geschickt hat. Und zwar war sie bei Tarzan. Genau. Wir geben raus an Ellie. Ellie, wie ist es?
Hallöli, hier kommt mein Bericht zu Tarzan, das Musical. Also ich war Anfang Februar mit meiner Familie in dem Musical in Stuttgart. Wir haben das als Weihnachtsgeschenk bekommen. Genau. Und ist jetzt schon eine Weile her. Deswegen muss ich selber so ein bisschen zurückblicken. Also ich weiß, dass ich mich sehr darauf gefreut hatte. Und ich habe mir dazu vorher aber gar nichts angeguckt. Also sei es irgendwie online, also auf Instagram oder YouTube. Und bin da so ein bisschen unvoreingenommen reingegangen. Ich habe mich auch nicht so mit den Schauspielern, Junge, was laber ich, was für mit den Musical-Darstellern beschäftigt. Und habe einfach mal geguckt, was mich da erwartet. Wir hatten eine Show sonntags, die erste Show, also mittags um 2:30. Und unser Tarzan war Robin Reitzma. Der hat mir auch vom Optischen besser gefallen als der andere. Terence heißt der, glaube ich, irgendwas. Und es war dann ganz cool. Und da haben wir auch gesagt bekommen, dass es anscheinend so ist, dass der Tarzan nur einmal am Tag spielen darf, weil die Rolle so anstrengend ist mit dem. Die sind ja sehr akrobatisch unterwegs und alles. Ich weiß nicht, wie es mit dem Rest vom Ensemble ist, weil die sind ja wirklich die ganze Zeit, machen die ja Bungee-Schwingen und so. Aber beim Tarzan ist es auf jeden Fall so, dass er nur eine Show am Tag spielen darf. Und dann haben wir auch gesagt bekommen von einer Mitarbeiterin, dass sie sogar den Robin persönlich besser findet als Tarzan. Und dass diese Besetzung, also der ist ja alternierend, dass das anscheinend gleichzusetzen ist. Der andere wird nur so ein bisschen noch als Werbegesicht vermarktet. So wurde uns das gesagt. Ob das jetzt so stimmt, kann ich nicht sagen. Wir saßen ganz hinten. Und das schon mal so vorweg. Ich würde es mir gerne nochmal anschauen. Aber dann würde ich gerne weiter vorne bzw. mittig sitzen. Auf jeden Fall so, dass man nicht mehr die Empore in seinem Blickfeld hat, weil das hat leider viel weggenommen, dadurch, dass die ja auch im Prinzip ins Publikum reinkommen von der Decke aus. Die sind ja über den Köpfen von denen und das haben wir halt nicht mehr gesehen. Wir haben die halt nur gesehen, wo die dann schon fast über den Köpfen waren, Und das hat ein bisschen was weggenommen, aber war jetzt auch nicht so störend. Aber wenn ich es nochmal sehen würde, dann würde ich mir das so buchen, dass ich das komplett sehe, weil ich glaube, dann ist das Gesamtbild nochmal sehr krasser. Wenn wir schon so bei Gesamtbild sind, würde ich dann sagen, also es passiert sehr, sehr viel auf der Bühne. Die haben krasse Effekte. Allein der Anfang, das ist ja dieser Schiffbruch, wo dann im Prinzip die Eltern von Tarzan ja im Wasser sind und wie die das gemacht haben. Die waren so, also müsst euch die Wand vorstellen. Und da war dann wie so ein Strand dann auch abgebildet. Und da sind die im Prinzip schräg gelaufen. Also wie wenn man so, wenn man dieses, boah, wie heißt es? Es gibt ja Leute, die so Hauswände runterlaufen und so sind die da auch gelaufen. Also es sah schon aus, als würden die da normal laufen, aber das Bild wird im Prinzip so an die Wand hoch. Ich hoffe, man versteht, wie ich das erkläre. Das ist total schwierig zu erklären. Und dann gab es einen großen Knall und dann waren die auf einmal so unter Wasser. Und wie die das dargestellt haben, das war so krass. Also, ja, kann ich gar nicht beschreiben. Das war mega. Also die ganzen Effekte, die die haben. Es ist super bunt. Vor allem, wenn Jane dann in den Dschungel kommt und das alles so entdeckt, da kommen, das war richtig krass. Da passiert ganz viel und es wird auch super viel vom Raum genutzt. Da gehen wie so zwei Rampen jeweils links und rechts hoch und da kommt alles Mögliche runter. Die Affen gehen da entlang, aber auch Tiere und so sind da lang gekommen, gerade wo Jane da war. Und es geht auch wirklich sehr weit hoch und bunt und in so Neonfarben. Also fürs Auge, du weißt gar nicht, wo du hinschauen sollst. Jetzt muss ich kurz überlegen. Und klar hast, wenn die sich da abseilen oder da so rumhüpfen, das sieht natürlich schon cool aus und das hat auch ganz viel. Also es hat uns alle wirklich begeistert und wir waren ja auch als Familie da und das ist ein absolutes Familienmusical. Und wo du da reingehst und du bist einfach glücklich und du gehst raus und du bist glücklich, weil du so viel coole Sachen gesehen hast und aber auch so viel von wegen, wie haben die das jetzt gemacht? Also so ein bisschen Magie ist auch dabei. Also im übertragenen Sinne, dass du dich halt fragst, wie kann das sein? Oder wie machen die das jetzt gerade? Zu den Darstellern, also Robin Reitzmer fand ich mega toll. Stimme hat wirklich so eine klassische Disney-Stimme, finde ich. Genau wie die Jane, die war auch super. Müsste ich nachgucken, wer das war, weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, auch beim Rest nicht. Unsere Carla war Erstbesetzung auch. Ich glaube, die ist irgendwie Sidoline oder so auf Instagram. Irgendwie so, das ist in der Art. Die war auch toll. Den Kertschak hat man leider nicht so gut verstanden. Und wie heißt der Freund Terk? Der war auch super. Unser kleiner Tarzan, der war nicht so gut. Der hat schon sehr viele Töne nicht getroffen, aber man hat es ihm irgendwie halt verziehen, weil er halt süß war. Und ja, genau. Und sonst also mit der Besetzung, ich fand die toll. Wir fanden die alle toll, bis auf das, dass man die halt nicht verstanden hat. Wegen sehr starkem Akzent. Finde ich halt, da geht halt schon ein bisschen verloren, wenn du dann nicht verstehst, was gerade in der Story passiert. Und damit als Überleitung zur Geschichte. Es ging alles sehr schnell. Also es war schon so die Tarzan-Geschichte, die man aus dem Film auch kennt. Ich habe den Film sehr lange nicht mehr gesehen, aber ich würde behaupten, da ist eigentlich von der Geschichte wurde nicht so viel abgewichen. Nur es ging halt ein bisschen zu schnell. Also so, das war schon, Tarzan hat Jane getroffen, die haben sich verliebt, dann gab es halt kurz Stress und dann war alles wieder gut. Also es war auch so ein bisschen, ja, Tarzan und Jane fand ich hatten nicht so viel Zeit, wo du merkst, okay, da entwickelt sich gerade so eine Verbindung zwischen denen und ja, man könnte vielleicht vermuten, dass sie sich verlieben, sondern die haben sich gesehen und waren beide direkt in Love und wollten heiraten, so gefühlt. Das fand ich ein bisschen schade, aber es war auch wirklich sehr kurzweilig, weil es super schön war. Die haben auch ein paar neue Songs drin. Ich mochte den, die Liebesballade zwischen Tarzan und Jane nicht. Die fand ich einfach langweilig, weil, ja, hört es euch selber an, mir hat das nichts gegeben. Meine Familie fand die, glaube ich, ganz schön. Ich war so, das war jetzt nix. Welchen Song ich cool fand, war von Kerchak. Der heißt Gar keine Wahl. Den finde ich toll, da kam viel Emotionen rüber. Und halt, das ist halt schon Gänsehaut, wenn am Anfang Carla die den Tarzan als Baby findet oder Dir gehört mein Herz singt. Das war dann schon so, wo du da sitzt und einfach weinst. Und dann gibt es ja nochmal das große Finale, wo dann Tarzan und Jane nochmal über alle drüber geflogen kommen auf die Bühne. Und dann wird So ein Mann gesungen. Das Lied gibt mir auch nicht so viel. Ich finde, es könnte ein bisschen fetziger so als Finale sein. Und ich mochte auch die Choreo zum Schluss nicht mehr so gerne. Also am Anfang haben die Affen dann nochmal so ein bisschen Zeit und machen dann noch so Choreo an ihrem Bungee-Seilen und dann wird unten halt nochmal so ein bisschen zusammen gedanced. Das mochte ich nicht so, es war mir auch ein bisschen zu langweilig. Ich habe richtig hohe Ansprüche, ich weiß. Aber ansonsten kommt es für mich sogar an Disney-Musical noch vor König der Löwen. Und ja, ist eine absolute Empfehlung, vor allem für Familien, auch für kleinere Kinder. Es ist halt super schade, dass die Karten unfassbar teuer sind. Gerade wenn ich auch dann sage, ja, vorne ist dann vielleicht schon noch ein bisschen schöner als hinten oder vielleicht oben. Muss man halt sich schon dann auch irgendwie leisten können. Aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Und ja, hat viel Spaß gemacht. Und ich habe auch vor, bevor es geht, mir nochmal anzuschauen. Und bin dann gespannt, was ich noch entdecke, weil ich glaube, das ist auch so ein Musical, da siehst du beim zweiten Mal noch mal mehr als beim ersten Mal, weil du beim ersten Mal schon ein bisschen visuell überfordert auch bist, weil da eben auch so viel passiert. Aber wirklich sehr, sehr schön und war ein wirklich schönes Erlebnis. Ich habe mir meine Tasse natürlich gekauft, die vom Design her auch schlicht war und langweilig, aber kam trotzdem mit. Genau, und das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.
Mausig. Ich bin überrascht, wie koordiniert Ellies Memos geworden sind.
Ja. Wobei also, es das auch war ein wirklich bisschen Chaos ist immer noch dabei.
Ja, aber also, es war schon schlimmer.
Ja. Also ich habe gar nicht so viel dazu zu sagen.
Wir haben es ja beide nicht gesehen. Ich weiß nur, dass, also ich habe nicht so viel Gutes drüber gehört.
Okay.
Deswegen bin ich überrascht, wie gut es Ellie dann doch fand. Also wenn sie so sogar sagt, sie fand es besser als König der Löwen, finde ich schon ein Ding. So. Ich hab halt gehört, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es halt, dass man halt gemerkt hat, dass an vielen Ecken gespart wohl wird. Also sowohl was Bühnenbild angeht, was Ensemble angeht, was Orchester angeht. Aber das hat ihm ja scheinbar keinen Abbruch getan. Und ich meine, Ellie hat ja mittlerweile auch sehr viele Musicals gesehen, dass ich ihr da auch eine Einschätzung zutraue. Und wenn es quasi den Zweck erfüllt, was es ja ist, ein Familienmusical zu sein, also für reiche Familien hauptsächlich, dann finde ich das wunderbar.
Ja. Übrigens, also Ingo ist zu uns gestoßen, während er dies Memo. Falls sich jemand fragt, was auf meiner Spur noch schnurrt, es ist natürlich Ingo. Ingo ist mal wieder da und lässt sich gerade von mir streicheln.
Geil.
Genau.
Ja, ich finde es schön, dass Ellie es mal wieder zu uns geschafft hat.
Ja, es hält wirklich lange.
Hat lang gedauert.
Ja.
Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch in den nächsten Musical-Bericht, oder?
Yes. Jetzt bin ich da. Und kann euch von meinem Musical-Erlebnis von gestern erzählen. Ich war gestern erst in Dresden mit Jenny und wir haben Grimm gesehen. Und der Titel ist Die wirklich wahre Geschichte von Rotkäppchen und ihrem Wolf. Genau, das spielt, warte, ich glaube, das hatte letztes Jahr im Sommer irgendwann Premiere oder so. Und wir haben die Karten, oder ich habe die Karten zum Geburtstag bekommen. auf jeden Fall, ich habe sie geschenkt bekommen. Dann ist die Vorstellung, zu der wir eigentlich gehen wollten, wo du eigentlich auch dabei gewesen wärst und Ali, ausgefallen wegen Krankheit. Und dann saßen wir gestern in diesem Saal und dann war auch eine Umbesetzung quasi spontan. Und die eine Mitarbeiterin vom Theater der jungen Generation hat sich vorhin hingestellt und meinte, dass diese Vorstellung auch fast hätte ausfallen müssen wegen Krankheit. Und Jenny und ich waren nur so, das wäre ja wirklich verflucht gewesen. Also at this point weiß ich auch nicht, ob ich das dann so cool gefunden hätte. Aber sie haben es sehr gut hinbekommen, das trotzdem noch zu spielen. Ich würde mal anfangen mit der Handlung. Die steht, ich habe so ein Programmheft hier mitgenommen. So, da steht hinten eine Zusammenfassung drauf. Das würde ich einfach vorlesen, weil bevor ich versuche, euch dadurch zu wursteln. Also ich erzähle dann auch noch, aber so für den Inhalt ist vielleicht besser, das einfach vorzulesen. Also, Handlung. Eine ganz normale Dorfgemeinschaft. Hofhunde, eine Geiß mit ihren Kindern, Schweine und Dorothea, ein Mädchen mit einer roten Kappe. Doch dieses Rotkäppchen wehrt sich nicht nur gegen ihren Spitznamen, sondern auch gegen die alten Schauergeschichten über den gefährlichen Wald. Trotz eindringlicher Warnungen macht sie sich auf den Weg, trifft im Wald den Wolf Grimm und die beiden freunden sich sofort miteinander an. Zurück im Dorf ist die Katastrophe schon beschworen, noch bevor Dorothea erzählen kann, dass der Wolf gar nicht böse ist, ja sogar Angst vor dem Menschen hat. Aber sie bleibt beharrlich und so kommen nach und nach die wohlgehüteten Geheimnisse der gar nicht so normalen DorfbewohnerInnen ans Licht. Schweinchen Dicklinde ist einer Wildsau verfallen, der junge Jagdhund täuscht seine Waldspaziergänge nur vor und der alte Wachhund scheint früher mit Grimms Vater befreundet gewesen zu sein. Zähneknirschend wird Grimm in die Dorfgemeinschaft aufgenommen, doch es dauert nicht lange, bis die alten Denkmuster wieder zuschlagen. Ein Komplott rund um die Geißlein, die Grimm vertretungsweise hütet, soll den Wolf zur Bestie werden lassen und bringt den Frieden im Dorf endgültig aus dem Gleichgewicht.
Klingt spannend.
So, genau. Die Besetzung von gestern. Dorothea, oder auch das Rotkäppchen, wurde gespielt von Mats Albrecht, einem Transmann, der gerade stimmlich sich sehr verändert, weshalb die quasi eine externe Sängerin, also extern halt von, ich glaube, von der Staatsoperette Dresden oder so war die, dazugeholt haben, die Gesangsparts von Rotkäppchen, aka Dorothea, übernommen hat. Die stand quasi links auf der Bühne mit einem Notenständer in ganz schlichten Klamotten und hat halt immer, wenn Dorothea gesungen hat, hat sie das quasi übernommen. Mats hat auch, was ich sehr cool fand, nicht gelipsynkt dazu. Also es hat nicht so gewirkt, als hätte er das gesungen, sondern er hat einfach quasi gespielt. Also er hat sich darauf konzentriert, die Emotionen rüberzubringen, Bewegungen dazu zu machen und sowas. Und sie hat halt gesungen und es war klar, dass sie singt. Also es war nicht so irgendwie versteckt von wegen, wir tun so, als ob, sondern es war offensichtlich, dass das nicht Mats gesungen hat. Grimm, der Wolf, wurde von Gero Wendorf gespielt. Sultan, das ist der alte Wachhund, von Uwe Steinbach. Rex von Florian Tongsap-Welsch. Gisela Geis von Jeanette Oswald. Schweinchen Schlau von Michael Kuhn. Schweinchen Dicklinde von Lea Gordon. Schweinchen Didi von Andreas Sauerzapf. Schweinchen Wild von Maja Hoffmann. Oma Eule von Bettina Sörgel. Und die Spielmacherinnen und Geißlein, also ich würde die im erklären jetzt als Buffys bezeichnen, weil das ist so quasi ein interner Begriff für die gewesen. Deswegen erkläre ich aber gleich auch noch. Wurden gespielt von Josephine Buchwitz und Carlo Silvester Duer. Genau. Die Vorstellung von Grimm, die wir gestern besucht haben, hatte die Besonderheit, dass sie mit Audiodeskription angeboten wurde. Das heißt, für blinde und sehbehinderte Personen saß eine Person hinten an einem Mikrofon, die konnten sich so Kopfhörer besorgen und für die wurden die Vorgänge auf der Bühne, die nicht mit Text unterlegt sind, aber trotzdem relevant sind, für das Geschehen, wurden quasi beschrieben, weil die ja nicht sehen können. So, für die gab es auch, das war ziemlich cool, da konnten Jenny und ich auch mit dabei sein, vorab eine Führung über die Bühne, also die hätte eigentlich auch über die Bühne passieren sollen, aber auf der Bühne wurden gerade noch die Umbesetzungsproben quasi gemacht, deswegen konnten wir da nicht drauf. Aber die blinden Personen können quasi dann hinter die Bühne die Requisiten einmal anfassen, Kostüme einmal anfassen, dass die so eine Vorstellung bekommen dafür, wie die aussehen. Also, oder wie die aussehen und aus welchem Material die so sind. Und da, also das ist eigentlich ganz spannend gewesen, da konnten wir auch mal mit hinten hinter die Bühne gucken. Und dann kam zum Beispiel die Darstellerin von Oma Eule kam vorbei und hat quasi ihren, die hatte so einen Umhang, so einen Mantel an, hat den quasi zur Verfügung gestellt zum einmal anfassen und gucken, wie das Material ist. Dann waren die Schweinchen waren hinten unterwegs und haben auch die Kostüme einmal anfassen lassen. Genau. Und das Coole war auch, die hatten so, also die Darstellenden hatten so Masken auf dem Kopf. Das waren so Papier-3D-ähnliche Masken von den Tieren, die sie dargestellt haben. Das heißt, die... Ingo, jetzt sei mal kurz leise bitte noch. Das heißt, die hatten quasi wie so Hüte oben diese Masken auf und die konnte man halt auch nochmal anfassen hinter der Bühne. Die Bühne an sich war relativ simpel. Da war vorne so ein schwarzer, also der vordere Teil der Bühne war schwarz, der hintere Teil der Bühne war weiß, mit also vom Boden her. Und dann war hinten ein großer pinker Rahmen, der quasi die Grenze von dem Dorf zum Wald dargestellt hat. Und hinter dem Rahmen saß das Orchester und der Dirigent quasi. Genau. Dann wurde,
das heißt, die waren auf der Bühne und man hat die gesehen.
Ja, geil. Ganz hinten. Dann wurde immer, wenn das Dorf, also wenn die Szene im Dorf gespielt hat, wurden so wie so Bilderrahmen runtergelassen von oben. Und das waren die Fenster quasi von den Dorfbewohnern. Also es gab halt das Fenster von Gisela Geis, es gab das Fenster von den Schweinchen. Also jedes hatte sein eigenes. Schweinchen Schlau, Schweinchen Deklinde und Schweinchen Didi. Und es gab zwei Hundehütten für den alten Wachhund und den Sohn vom alten Wachhund, also von Rex und Sultan. Und die haben quasi das Bühnenbild fürs Dorf gebildet. Und immer wenn wir in den Wald gegangen sind, dann wurden von oben so, wie so, Entschuldigung, bin kurz abgelenkt, weil auf dem Dach gegenüber sitzt einfach jemand an der Satellitenschüssel. Okay, gut, sorry. Auf jeden Fall wurden dann so wie so Vorhänge runtergelassen und da waren so Bäume drauf und Pilze und so. Aber die waren trotzdem noch ein bisschen durchsichtig. Also die waren nicht komplett bedruckt, sondern es war, ja, halt einfach ein bisschen konntest du durchgucken. Ansonsten hatten die Darstellenden alle schwarz-weiß an. Mhm. Die ganzen Kostüme waren schwarz-weiß, außer der Umhang von der Eule. Und das Käppchen von Rotkäppchen, also von Dorothea. Das war so ein Pink-Rot. Also es war nicht komplett rot-rot, es war aber auch nicht komplett pink-pink. Es war so eine Mischung daraus. Das ist schwierig zu beschreiben. Wir können ja mal Bilder raussuchen, dann die posten.
Ja.
Genau, und ansonsten waren die Kostüme alle aus so einem Neoprenstoff. Also so relativ leicht, relativ...
Aber Neopren ist nicht leicht.
Doch, aber die waren nicht schwer. Also es war wirklich wild. Ich würde mal sagen, ich gucke alles zu dieser Führung, weil, warte, ich kann dir auch, hier, ich habe doch das Programm heftlassen.
Das ist leider unscharf. Ich google einfach, erzähl du weiter.
Ja, okay. Genau, und die hatten quasi so schwarz-weiße Kostüme an. Das Rotkäppchen hatte auch Dorothea hatte auch eine Perücke auf. Also es war jetzt die hatte nicht ihre eigenen Haare, sondern es waren so schulterlange schwarz-weiße Fäden, die quasi unter dieser Mütze hervorgeguckt haben. Es war jetzt nicht schön, sag ich mal, sondern eher skurril, abstrakt. Genau, und dann geht es damit los, quasi, dass Dorothea in den Wald möchte und halt die Dorfbewohner so sind, so, nee, der Wald ist richtig böse und da gibt es ganz viele böse Tiere, unter anderem den bösen Wolf so und das willst du nicht und das Dorf ist gut und wir haben hier Gemeinschaft und wir sollten hier bleiben. So, Dorothea geht trotzdem in den Wald, trifft auf Grimm, den bösen Wolf aus den Geschichten und stellt aber fest, dass der gar nicht so böse ist. Also, dass die eigentlich voll gut miteinander können, freunden sich an und die Kurzfassung davon ist dann quasi, dass sie irgendwann nochmal in den Wald gehen will und dann aber Rex, also den jungen Wachhund quasi vor der Grenze trifft und der sie eigentlich nicht rauslassen will. Und sie dann aber trotzdem geht, also sie überlistet ihn quasi, geht in den Wald und Rex geht ihr hinterher und trifft da quasi nicht nur Grimm, sondern auch Schweinchen Wild, was ein Wildschwein ist im Endeffekt nur, also eine Wildsau. Und genau, er hat natürlich dreht übelst frei, weil der war noch nie im Wald, das ist so ein kompletter, also... ja, also eigentlich ein sehr ängstlicher Hund, so, ne, obwohl er eigentlich der Jäger sein soll in dem Dorf und in die Fußstapfen seines Vaters und der Wachhund und so, ne? Aber eigentlich ist er halt voll, also voll der sensible Hund, sag ich mal. Und er geht dann wieder, also er verschwindet wieder, kommt wieder ins Dorf und erzählt quasi im Dorf, dass er Dorothea gerettet hat aus dem Bauch des Wolfs und dass der Wolf jetzt tot ist und dass er quasi heldenhafte Taten da vollbracht hat. Und dann kommt Dorothea und sagt, das stimmt doch alles gar nicht. Also es ist doch eine Lüge. So, es ist ein Märchen, was du hier erzählst. Und dann geht es quasi damit los, dass nach und nach so Märchen, die man so kennt, also zum Beispiel das Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein, das Märchen von den drei kleinen Schweinchen und halt auch das Märchen von Rotkäppchen, halt nach und nach gezeigt werden, wie es eigentlich wirklich war. Mhm. Also im Sinne von der Wolf und die sieben Geißlein, also wie ja auch in der Handlungszusammenfassung kurz stand, wie heißt die Gisela Geiß, ist alleinerziehende Mutter von sieben Geißlein.
Mhm.
Sorry. Ich erzähle euch gleich den Witz, dann könnt ihr alle mitlachen. Ich musste nur kurz dran denken. Also, Gisela Geiß ist alleinerziehende Mutter von sieben Geißlein. Dann wird der Wolf in diese Dorfgemeinschaft aufgenommen, was ich ja auch vorhin kurz vorgelesen habe. Und dann denkt sie sich so, ja, okay, so ein Wolf ist ja eigentlich schon ganz schnieke. Vielleicht kann ich mich irgendwie an den ranmachen. So, ne?
Mhm.
Und dann hat sie halt Elternabend und will dahin, aber der Babysitter von den Geißlein sagt quasi ab und dann verschlägt Schweinchen Schlau, der Große, der dagegen war am Anfang auch vor allem, dass der Wolf aufgenommen wird, schlägt halt mit Hintergedanken vor, dass der Wolf ja auf die sieben Geißlein aufpassen könnte. Und dass der die ersitten könnte. Und Grimm denkt sich nur so, naja, nee, weiß ich jetzt nicht, ist vielleicht so auch nicht so mein Job, der so für mich gemacht ist, ne? Und Dorothea sagt aber so, hey, du kannst doch damit Vorurteile brechen und ist doch eigentlich voll cool, voll die gute Gelegenheit und du kannst doch mit Kindern, so, ne? Also sittet der Wolf die sieben Geißlein. Und die sieben Geißlein sind aber halt sehr unerzogene Geißlein. Und es kommt dazu, dass er sie, glaube ich, zurechtweist und sie sich dann verstecken vor ihm. Und halt zuerst es so scheint, als wären die sieben Geißlein halt nicht mehr da.
Ah, okay.
Er ihnen quasi aber auch so seine Zähne zeigen will, im Sinne von, hier, die sind gar nicht so schlimm. Also es sind zwar Reißzähne, aber die tun nicht weh, weil so, ne, bla bla bla. Und die sieben Geißlein erzählen dann aber halt, dass er ihnen ihre Zähne gezeigt hat und sie fressen wollte und so, ne, und voll fies zu denen war und keine Ahnung was. Und Grimm ist halt die ganze Zeit so, nee, so ist es überhaupt nicht gewesen. Also das ist eine Lüge. So, es ist halt ein Märchen, was sie erzählt. Dann kommt zum Beispiel auch raus, dass, weil ja dann das siebte Geißlein in dem Märchen fehlt ja dann eigentlich so, ne?
Ja.
Und am Ende kommt aber raus, dass Gisela Geiß halt von vornherein nur sechs Geißlein hatte und es das siebte überhaupt nicht gibt. Und das siebte dementsprechend auch nicht vom Wolf gefressen werden konnte, weil es ja einfach nicht existiert hat.
Aber wo ist das?
So, und sie ist halt die ganze... Ha?
Also hat die sich das ausgedacht, das siebte Geißlein, oder?
Also sie hat halt, also sie kann auch nur sechs von sieben Namen. Also es gibt immer das Geißlein, von dem sie den Namen sich nicht merken kann.
Hm.
Und dann sagt irgendwann, ich glaube Schweinchen Dicklinde sagt das, dass es ja von vornherein nur sechs waren. Und dann ist Gisela Geiß so, oh mein Gott, deswegen wusste ich auch den Namen die ganze Zeit nicht so, ne? Und dann, genau. Und dann gab es am Ende den Witz, dass also sie rennt halt basically immer über die Bühne oder mindestens einmal, wenn sie auf der Bühne ist, kommt sowas von wegen so, Jacqueline, geh von der Leiter runter oder so, ne? Dass sie halt ihre Kinder so versucht zurechtzuweisen, zu erziehen. Und es ist halt immer basically die Antwort von den Geißlein ist, aber ich bin doch gar nicht Jacqueline, ich bin Johnny. So, also im Sinne von, sie kann die nicht mal auseinanderhalten, so, ne? Und beim letzten Mal hat sich das Geißlein, ich weiß nicht, ob das so ein, ich habe das Gefühl, es könnte so ein wiederkehrender Witz sein, dass sie sich immer einen neuen Namen ausdenken kann, weil sie halt auch, also Gisela Geiß gerufen hat, geh von der Leiter runter, Jacqueline oder so, ne? Und dann hat Jacqueline halt geantwortet, so, ich bin aber gar nicht Jacqueline, ich bin Lucius Malfoy. So, und das war... Und ich habe das Gefühl, dass das vielleicht so ein kleiner Scherz sein könnte, den sich die Stimme, also weißt, die waren nie auf der Bühne, sondern es war immer nur die Stimmen zu hören, die halt die Sprecherin oder der Sprecher von Jacqueline oder von diesen Geistern sich halt immer wieder eine neue Person ausdenkt, so, und die Darstellenden auf der Bühne halt immer wieder darauf reagieren müssen oder halt auch nicht. Ich fand das auf jeden Fall sehr lustig. Genau, aber so ist zum Beispiel die Geschichte von den sieben Geißlein. Und die Geschichte von Rotkäppchen ist dann basically, dass Sultan, also der alte Wachhund und der Vater von Grimm, also von dem Wolf, halt beste Freunde waren und dass der Wachhund aber zu alt war, zu alt geworden ist und der Bauer den quasi töten wollte, weil er nicht mehr nützlich war. Und dann Sultan mit Grimm, also mit Grimms Vater, den Deal gemacht hat, hey, ich entführe das Rotkäppchen, also die Tochter von dem Bauern und wir lassen es aber so aussehen, als wärst du das gewesen, so, damit ich quasi meine Heldentat vollbringen kann und dem Bauer zeigen kann, dass ich doch noch zu was nütze bin und dass er mich halt nicht umbringt. Und dann ist der Hund quasi so in dem Wald und hat halt so getan, so nach dem Motto so, ja, ich habe den Wolf erschossen und ne. Und der Bauer war halt so, oh, voll cool, du hast ja doch noch einen Nutzen und du bleibst doch noch am Leben, so, ne. Und dann aber halt der Bauer am Ende, oder der Wachhund am Ende, also Sultan, den Bauern doch zu dem Versteck von Grimms Vater geführt hat und der Bauer dann Grimms Vater umgebracht hat. Also das war auch noch so das Geheimnis, was Sultan quasi die ganze Zeit mit sich rumgeschleppt hat, was niemand wusste, wie halt eigentlich die Geschichte von Rotkäppchen ist. Also das ist gar nicht der Wolf, der das Rotkäppchen entführt hat, sondern halt der Hund eigentlich, damit er was hat, was er retten kann. So, genau. Und dann gibt's, ich weiß gar nicht, die Geschichte von den drei kleinen Schweinchen, wie die eigentlich war, weiß ich gerade nicht mehr, deswegen würde ich es ungern erzählen, bevor ich was Falsches erzähle. Auf jeden Fall gibt es bei den drei kleinen Schweinchen halt Schweinchen Schlau, Schweinchen Didi und Schweinchen Dicklinde. Und Schweinchen Schlau ist ein bisschen der den so einredet, dass, also der redet Didi zum Beispiel ein, dass er doof ist, also dass er dumm ist. So. Und der redet Schweinchen Dicklinde ein, dass sie dick ist. Und quasi in dem Sinne auch den beiden, dass er halt schlau ist, weil sein Name ist ja Schweinchen Schlau. So. Und alles, was er sagt, ist richtig. Und am Ende stellen sowohl Didi als auch Dicklinde fest, dass sie gar nicht dick sind und auch gar nicht doof, sondern das ist einfach nur das, was Schweinchen Schlau ihnen eingeredet hat. Und dass eigentlich, also so, ne, sie beide trotzdem auch, also auch schlau sein können und nicht dick sind und nicht dumm sind, so, ne. Schweinchen Dicklinde hat ja auch noch diese Beziehung zu Schweinchen Wild, zu dem Wildschwein aus dem Wald, die natürlich von Schweinchen Schlau auch nicht gern gesehen wird, weil ist ein Waldtier und es ist gefährlich und doof und unzivilisiert und sowas, ne? Aber die sind auch echt süß zusammen. Also, das ist auch eine sehr süße Liebesgeschichte, die irgendwie nebenbei noch läuft. Und was gibt's noch? Wen gab's noch? Ach so, Rex. Genau, Rex. Ach, warte, Rex, Schweinchen Schlau und Schweinchen Didi sind die komplett dagegen sind, dass der Wolf aufgenommen wird und die sich dann im Plan überlegen, wie der Wolf halt in Verruf geraten könnte und wieder verstoßen werden könnte. Und der Plan ist, dass Rex Schweinchen Didi beißen soll und die dann quasi sagen, es war der Wolf. Und dann der Wolf entweder erschossen wird oder halt verbannt wird auf jeden Fall wieder. Und Rex lässt sich relativ lange beeinflussen und hat dann aber die Schnauze voll von Schweinchen Schlau und fällt ihn quasi an. Und geht damit zum ersten Mal so seinen natürlichen Jagdtrieben nach, weil der halt vorher nur Dosenfutter gegessen hat und sowas, ne? Und nie so richtig irgendwie mal den Wolf in sich entdeckt hat. So ist, also, ne? Und es gibt dann auch ein Lied, das heißt, glaube ich, Blut geleckt. Und hat quasi Blut geleckt und merkt, wie seine Instinkte so zurückkommen, beziehungsweise da sind, zum ersten Mal erwachen und wie cool das eigentlich ist und so, ne? Und geht dann auch hat dann mit Grimm halt dieses Lied und die heulen dann zusammen und es ist, also, es ist wild. Genau, und dann wird Rex dadurch quasi, ich will nicht sagen mutig, weil es ist nicht schlimm, wenn man nicht mutig ist, aber er wird quasi mehr der Wachhund, der er eigentlich sein sollte, weil er halt nicht die ganze Zeit so verhätschelt wird und dann halt mit Grimm in den Wald geht und da ein Kaninchen reißt und sowas, ne, und halt so diese ganzen natürlichen Instinkte einmal ausleben kann. Genau. Grimm versteckt sich dann im Wald am Ende, weil dann, glaube ich, Gisela Geis, Schweinchen Schlau und Schweinchen Didi ihn jagen wollen. Und Rex hilft ihm aber quasi, sich zu verstecken und behält quasi, im Gegensatz zu seinem Vater, der ja den Vater von Grimm dann verraten hat, behält Rex quasi das Versteck von Grimm für sich, sodass die gar keine Chance haben, ihn zu finden, weil ja sowohl Schweinchen Schlau als auch die anderen beiden halt nie im Wald waren und dadurch einfach halt keinen Heimvorteil haben. Und Grimm hat halt den Heimvorteil, dass er halt einfach sagen kann, jo, ihr findet mich hier nicht. So. Genau, und dann, ich überlege gerade, wie ich das Ende erkläre, weil das Ende war, war wild. Es gibt nicht so ein...
Aber vielleicht musst du es ja gar nicht spoilern.
Ja, es gibt nicht so ein richtiges Ende, wie man es erwarten würde. Also es ist jetzt nicht so, dass dann am Ende irgendwie rauskommt, Grimmes wird doch wieder aufgenommen in die Dorfgemeinschaft, sondern es ist eher so offen. Aber jeder von den Figuren hat was gelernt. Also jede von den Figuren ist in sich gewachsen und hat neue Erkenntnisse erhalten, bekommen. Genau, das ist, ja, so ungefähr könnte das Ende beschrieben werden, denke ich mal. Genau. Was ich richtig cool fand an der Inszenierung war, dass die Darstellenden so Eigenschaften und Eigenarten von den Tieren, die sie dargestellt haben, übernommen haben. Also die Schweine haben gegrunzt, zum Beispiel immer wieder zwischendurch. Die Ziege hat die ganze Zeit gemeckert. Also die hat immer so, auch in den Liedern und sowas, hat sie immer wieder so, kam die Ziege halt durch. Und am besten gefallen, wirklich mit Abstand, hat mir Rex, weil Rex war so eine Bulldogge. Und ich wusste, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber Bulldoggen machen immer so ein K, K. Und der und also mir war das nicht klar, aber der hat also wirklich diese Bulldogge, der ist auch immer, ich kann es nur dir zeigen, ihr könnt es leider jetzt nicht sehen, aber warte. Der ist auch quasi immer so, wie nur so in der Mitte gelaufen und hat immer so mit seinem Arsch gewackelt die ganze Zeit und so.
Ah, ja.
Halt war so sehr aufgeregt und halt wie so eine Bulldogge halt immer so, also die sind ja, oder ich finde, die wirken sehr nervös, Bulldoggen. Und er hat es perfekt eingefangen, diese Nervosität von Bulldoggen, die irgendwie denken, sie müssen Schmetterlinge jagen oder keine Ahnung was. Genau. Das war ziemlich, ziemlich cool. Also die haben das richtig, richtig gut gemacht. Und vor allem die Bulldogge oder vor allem Rex hat mich sehr beeindruckt, was das angeht.
Und wie war das jetzt aus einer, weil es war ja ein Musical. Ja. Wie war es aus einer Musical-Sicht?
Also die Lieder waren echt catchy teilweise. Es gab eins, also so Motive, die immer wieder gekommen sind. Jedes Tier, jede Figur hatte nochmal ein eigenes Lied quasi. Von denen auch viele richtig gut waren. Das Einzige, was ich hier wirklich sagen muss, ist, es wirkte sehr oft ziemlich chaotisch auf der Bühne. Im Sinne von, wenn so Tanzsequenzen kamen. Bei diesem Blutgeleckt Lied, ne? Mhm. Sind dann halt Rex und Grimm rumgetanzt und alle anderen waren aber auch mit auf der Bühne und waren halt so, oh mein Gott, sie haben Blut geleckt und so, ne? Also haben sie eher so nach dem Motto, scheiße, Rex ist jetzt richtig am Ausrasten. Und die beiden waren aber der Fokus. Und die sind in der Mitte rumgetanzt, sag ich mal, in Anführungszeichen, weil ein richtiger Choreo war da jetzt nicht erkennbar. Aber sie haben sich immer wieder an bestimmten Punkten zusammengefunden und kurz zusammengetanzt. Da gab es dann kurz Schritte, die man erkannt hat. Also wo ich mir denke, okay, jetzt gerade sieht es so aus, als würdet ihr wissen, was ihr machen müsst. Dann sind die wieder auseinander und wild über die Bühne gerannt und keine Ahnung was. Also wo ich mir echt dachte, was? Ist es jetzt organisiertes Chaos oder so, ne? Genau. Also so aus einem tänzerischen Punkt war es okay. Aber sehr oft fand ich ein bisschen chaotisch. Gesanglich alles top. Also auch die Sopranistin, die quasi eingesprungen ist und die Dorothea gesungen hat, das hat mein Papa mir erzählt zum Beispiel, dass die irgendwie erst morgens die Partitur bekommen hat und quasi nachmittags, wir waren ja 16 Uhr, nachmittags auf der Bühne stand und das gesungen hat. Und es war also dafür wirklich, wirklich gut. Was heißt dafür wirklich gut? Es war wirklich, wirklich gut. Also es war sehr professionell.
Ich habe jetzt, also ich war halt auf der Website und habe mir zwischendurch Bilder angeschaut. Die Dorothea wird ja eigentlich von Sandra Leitner gespielt.
Aber die ist ausgefallen. Also die, und deswegen wäre es, glaube ich, auch fast abgesagt worden. Und Mats ist halt quasi eingesprungen. Mats Albrecht, genau.
Ach, krass.
Ja. Und es war so allgemein, so als Fazit, ein wirklich sehr süßes Stück. Es war ja auch ein Kindermusical. Und es war sehr süß gemacht mit ziemlich guten Messages, sag ich mal. Also sowohl die Gesamtmessage, also im Sinne von, dass die Leute im Dorf halt so dachten, so, die Tiere im Wald sind alle so unzivilisiert und asozial und scheiße so, ne? Und die Leute also Grimm und auch Schweinchen Wild im Wald dachten halt so, ja, die aus dem Dorf so, also Schweinchen Wild meint doch irgendwann mal was von halt so Bourgeoisie, also die gehobene Mittelschicht, sag ich mal, oder... halt, dass sie halt, also ich habe das Gefühl, die hatten so den Eindruck, dass die halt so sich für was Besseres halten und halt, ne, ihren natürlichen Trieben aber irgendwie halt abgesprochen haben. Und, also ich fand es eine ziemlich coole Message im Sinne von halt, dass man trotzdem sich irgendwie zusammenfinden kann, dass nicht immer alles so perfekt scheint, wie es, also perfekt ist, wie es scheint. Halt zum Beispiel im Dorf, dass halt Sultan irgendwie, ich glaube, 16 Jahre lang oder sowas dieses Geheimnis mit sich rumgetragen hat, dass er halt Grimms Eltern umgebracht hat oder halt umbringen lassen. Und dass er das Märchen von Rotkäppchen und wie es quasi erfunden wurde, wie es entführt wurde und dann wiedergefunden wurde, halt erfunden hat, damit er sich selber rettet und dann aber halt seinen besten Freund verraten hat. Dann ist halt der Grimm, der halt irgendwie die ganze Zeit so sagt, so ja, das Tier, wo wir am meisten oder wo er am meisten vor Angst hat, ist der Mensch. So, und nicht irgendwas anderes, und dass die anderen Tiere halt auch davor am meisten Angst haben sollten eigentlich. Dann ist auch halt der große Plot-Twist, also halt für Kinder gemacht, aber der große Plot-Twist, dass er dann am Ende oder zwischendrin irgendwann rausfindet, dass Dorothea ein Mensch ist. Und sie es ihm halt die ganze Zeit nicht gesagt hat, sondern halt eher so, ich weiß nicht, was er gedacht hat, was sie für ein Tier ist, aber halt ihm das halt verschwiegen hat, weil er relativ am Anfang sagt, dass er Menschen am meisten fürchtet. So, und sie wollte halt aber mit ihm befreundet sein und hat halt deswegen quasi dieses Detail, die kleine unwichtige Sache über sich selber verschwiegen. Und dann ist er am Ende halt enttäuscht von ihr und, also in der Mitte vom Stück, es war nicht am Ende, in der Mitte halt enttäuscht von ihr und dass sie ihn angelogen hat oder halt ihm nicht die Wahrheit gesagt hat und so weiter und so fort. Das, was auch irgendwie eine coole kleine Nebenmessage war. Dann als Grimm eingesperrt wird von den Dorfbewohnern, kommt Dorothea aber zu ihm und sagt halt so, dass er halt ihr bester Freund ist und dass sie ihn nicht alleine lassen will und sowas. Und das ist auch ein wirklich sehr schönes Lied gewesen. Süß. Grimm hat auch ein tolles Lied, das hat mich sehr berührt, das will ich auch auf die Playlist packen, wo er quasi darüber singt, dass er halt eigentlich dieser einsame, freie, starke Wolf war und dann aber halt den Fehler gemacht hat, quasi sich an die anderen anzupassen und zu versuchen, so zu sein, dass sie ihn mögen und dass sie mit ihm klarkommen. Hm. Und quasi, also ich glaube, die Textzeile ist halt seinen Wolfsschwanz halt eingezogen hat, so in dem Sinne, und halt sich selber vernachlässigt hat, wie er eigentlich ist, seine Natur, nur damit die anderen halt ihn mögen und aufnehmen, weil er nicht mehr alleine sein wollte, aber dass er halt eigentlich nicht da reinpasst. Also so, ne? Das war auch sehr, sehr, sehr cool. Dann halt dieses Schweinchen Dicklinde und Schweinchen Didi, dass die halt die ganze Zeit manipuliert werden von dem Schweinchen Schlau und halt eingeredet bekommen, dass sie dick sind oder doof oder keine Ahnung was. Und dann ist es am Ende Schweinchen Wild, die halt zu Schweinchen Dicklinde halt sagt, du bist gar nicht dick, du bist genau richtig für ein Schwein. Also an dir ist nichts Falsches, nichts, was irgendwie unschön ist oder sowas, sondern du bist halt... Du bist halt so, wie du sein musst, so, und es ist voll in Ordnung und nicht irgendwie Schweinchen dick. Also du musst dich nicht so nennen, so nach dem Motto, ne? Genau. Plus halt Schweinchen Dicklinde, die halt Schweinchen Schlau auch nicht gestehen will, dass sie zum einen halt ein Wildschwein liebt und zum anderen halt aber auch nochmal eine Wildsau. Also halt keine heterosexuelle Beziehung hat, sondern nur.
Ah, das habe ich jetzt
erst gecheckt. Ja, also es wird auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass sie halt eine Sau ist. Also dass es kein Eber ist oder Keiler oder wie auch immer man es dann nennt. Aber genau, dass es halt eine Wildsau ist und es quasi eine lesbische Beziehung ist. Genau. Was gibt es noch?
Und was war jetzt, was, als du am Anfang die Besetzung vorgelesen hast mit den Buffis oder was
das genau,
war?
Genau, die Buffis. Die Buffis wurde vorher auch bei der Bühnenführung quasi oder Einführung für Blinde erzählt. Die Buffis sind ein bisschen angezogen wie so Harlekine. Und Harlekine auf Italienisch heißt irgendwie Buff. Also das italienische Wort dafür fängt halt mit Buff an. Und deswegen haben die innerhalb der Produktion, die halt Buffis genannt. Obwohl die halt, hier stehen die drauf als Spielemacherinnen und Geißlein. Aber in dieser Audiodeskription haben die quasi den Begriff Buffis übernommen. Und deswegen waren es halt die ganze Zeit die Buffis, so, die damit rumgelaufen sind.
Ah, okay.
Was wahrscheinlich niemand weiß, der sich nicht die Kopfhörer geholt hat, weil es halt einfach, also, wenn du hier drauf guckst auf die Besetzung, dann sind es halt die Spielemacherinnen. Genau. Also ein sehr süßes Stück mit coolen Inhalten, die irgendwie auf so einer anderen Ebene, also die zwar tief gehen, aber gut dargestellt werden, also auch für Kinder. Viel mit abgreifen, finde ich, also viel abdecken und gesanglich, songtechnisch, musikalisch ziemlich ziemlich cool umgesetzt. So. Also der Wolf hat auch sein Lied von wegen, er lädt dann quasi Dorothea ein, mit ihm zu heulen. Das ist auch ein ziemlich cooles Lied. Dann haben Schweinchen Wild und Schweinchen Dicklinde haben auch zusammen, das heißt der Schwein gehabt Walzer. Wo, also es sind ganz viele Wortspiele von wegen, habe ich mal Schwein gehabt, dass ich eine Sau wie dich gefunden habe, so nach dem Motto, ne? Im Sinne von, ich bin froh, dass wir uns begegnet sind. Genau, dann gibt es halt die wirklich wahre Geschichte vom alten Wolf, wo dann halt rauskommt, was passiert ist. Genau, was sind noch die guten? Wie ein Märchen entsteht, ist auch gut. Dann der Wolf muss weg, hatte auch was. Das war das, wo Schweinchen Schlau, Rex und Schweinchen Didi halt beschlossen haben, dass sie irgendwie diesen Wolf in Misstrauen, also dass sie irgendwie erreichen wollen, dass dem Wolf misstraut wird. So. Didis Krise ist auch gut, weil Didi wird, also Schweinchen Schlau ist ja, warte kurz. Schweinchen Dicklinde entdeckt ja irgendwann für sich, dass sie halt nicht dick ist, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn sie liebt und dass sie das nicht verheimlichen muss, so, ne? Schweinchen Schlau ist ja quasi der Antagonist, mehr oder weniger. Also der die ganze Zeit den Komplott hegt. Und Schweinchen Didi trifft es, sag ich mal, am härtesten, weil Schweinchen Didi irgendwann in eine Krise gestürzt wird, weil die ja eigentlich die drei kleinen Schweinchen sind. Aber die drei kleinen Schweinchen dann nicht mehr zusammen sind. Also am Ende halt Schweinchen Schlau halt sein Ding macht so, ne? Und so auch die ganze Zeit irgendwie da so halt plottet. Und Schweinchen Dicklinde halt voll fein ist dann mit Schweinchen Wild und halt eigentlich Schweinchen Didi gar nicht mehr braucht. Und die vervollständigen auch eigentlich immer ihre Sätze und sowas, ne? Und er ist dann irgendwann richtig aufgeschmissen, weil Schweinchen Dicklinde halt nicht mehr mitmacht. Und dann fällt es ihm richtig schwer, so eigene Sätze halt zu bilden. Und dann bekommt der irgendwann so eine Jekyll and Hyde Art. Also, dass der quasi auf der einen Seite immer so sagt, so, aber der Wolf ist doch total lieb. Und dann auf der anderen Seite so, böser Wolf, böser. So, also, so richtig einen, also der bekommt richtig einen weggefühlt. Und dann am Ende, wenn halt die Märchenfiguren oder die Dorfbewohner so überlegen, was sie so gelernt haben, sagt Didi halt auch, dass es doch immer die drei kleinen Schweinchen waren, dass er jetzt das Gefühl hat, dass er alleine die drei kleinen Schweinchen sein muss. So, ne? Und dann ist er, dann kommt aber so ein Bing. Also das ist auch so ein Special Effekt gewesen. Da kam immer einer von den Buffys mit so einem Ping-Schild und dann ist hinten so ein Ping gemacht worden, wenn jemand eine Idee aufgeht, so, ne? Und dann ist er so, aber vielleicht bin ich ja die drei kleinen Schweinchen. Und dann hat er so ein Lied, wo er auch so, ich meine, so Schizophrenie und sowas singt. Und dann, also er leidet eigentlich richtig, also er kriegt richtig mental einen weg, glaube ich. Und im Endeffekt wird Schweinchen Didi am Ende schizophren und bildet sich ein, dass er die drei kleinen Schweinchen ist. So, ne? Aber auf eine, ja, ich will nicht sagen auf eine lustige Art und Weise, weil es ist nicht lustig, aber auch so die Folgen von, wenn andere Leute quasi ihren eigenen Weg gehen und jemand die ganze Zeit festhält, aber an dem alten und so voll lost ist und die sich auch nicht so richtig kümmern, wie es ihm dann geht, ne? Ja, also er hat mehrere Momente, wo er halt so, wie gesagt, auf der einen Seite so Engelchen und Teufelchen sitzen hat und halt so dieses Jekyll and Hyde von wegen der Kopf nach da und dann aber auf die andere Seite und so ganz tief auf einmal geredet und...
Und es gibt ein Cast-Recording, aber von...
Es gibt ein Cast-Recording aus Berlin. Da ist auch Anthony Curtis Kirby dabei, der ja bei Romeo und Julia mitgespielt hat. Da ist Dennis Hupka dabei. Dennis Hupka hat scheinbar Didi gespielt und Anthony Curtis Kirby hat Rex gespielt.
Das passt.
Genau, wer ist hier noch so dabei? Katharina Beatrice Hiel, die hat die Eule gespielt, soweit ich das erkennen kann. Genau, und Jan Rekessus hat den Grimm gespielt. Genau, das ist das Cast Recording, was es gibt.
Und was nimmst du davon?
Grimm. Also das Lied heißt Grimm, das ist das, was Grimm singt. Als er quasi da in Gefangenschaft ist und drüber nachdenkt, dass er sich halt so verändert hat für Leute, die er eigentlich gar nicht kennt und die auch eigentlich nicht wichtig sind, so in dem Sinne, ne? Sondern ihm nur Sorgen bereiten. Ja, soweit, ja, cool. Soweit zu Grimm. Mehr habe ich nicht zu erzählen.
Das war doch ausführlich.
Ja.
Gut, dann können wir noch einen kleinen Ausblick geben auf die nächste Folgen, was so ansteht.
Ja.
Also nächste Folge ist Folge 60. Greta und ich müssen uns jetzt erstmal noch kurz schließen, was da passiert. Mhm. Aber wir können schon mal sagen, dass wir am nächsten Sonntag, was ist das, der 4.5.? Mhm. Der 5.5.?
Ja.
Auf einer kleinen Weltpremiere sein werden. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen.
Ja.
Wie gesagt, je nachdem, wie wir Folge 60 konzipieren, dann in Folge 61.
Ja.
Aber ich glaube, das wird sehr cool. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich auch.
Dann würde ich sagen, mach mal Schluss, oder? Hast du noch was?
Nee. Nee, ich überlege gerade. Ich habe, glaube ich, genug erzählt.
Stark. Ja. Dann wünsche ich euch zwei schöne Wochen. Und wir hören uns in 2 Wochen.
Genau. Sehr gut. Sehr gut beendet. Dann bis dahin. Tüdelü.
Abschalten nicht vergessen.